Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Nachdem die Herren Ramm und Eckner das letzte Woche ohne mich so hervorragend hinbekommen haben, habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt noch einmal zurückkommen soll. Bin ein paar Tage in mich gegangen und habe dann gemerkt, das Feuer brennt noch und deswegen bin ich heute zurück im warmen Moderatorensessel. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und heute wieder als Super Sidekicks zum 11. Spieltag. Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @ccEckner auf Twitter. Hallo Konstantin.
Unterstrich. Servus.
Unterstrich. CC unterstrich Eckner. Vielleicht solltest du doch lieber du wieder moderieren, Christopher. Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Servus.
Servus.
In Ordnung für euch, dass wir heute wieder zu dritt sind, oder? Oder habt ihr euch so wohl gefühlt dann letzte Woche, dass ihr das lieber wieder zu zweit machen wollt?
Naja, du bist erstmal für Währung wieder dabei.
Okay, gut.
Wir hatten uns in den Outtakes dann noch so verquatscht. Das ist gut, dass es wieder eine regulierende Hand gibt, die auch dann mal auf den Auflegeknopf drückt.
Genau, auf den Tisch haut, auf den Putz haut. 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Christopher, die Bayern verpassen es den Startrekord in Europas Top 5 Ligen, aufgestellt von Tottenham Hotspur in der Saison 1960-61 mit 11 Siegen einzustellen. 10 Siege und jetzt ein Unentschieden, 0-0 bei Eintracht Frankfurt. Aber der 11. Spieltag hat natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten gehabt. Was nimmst du vom Wochenende mit? Dieses 0-0 und noch mehr?
Ich nehme mit, dass eine Liga doch sich so langsam ein bisschen eingegroovt hat. Also die Mannschaften, die eigentlich oben stehen, setzen sich mittlerweile eigentlich sehr souverän durch. Dortmund hat gewonnen, Gladbach hat gewonnen. Ja gut, Wolfsburg jetzt im direkten Duell dann gegen Leverkusen. Es hat sich so ein bisschen jetzt so diese Zwei-Klassen-Gesellschaft entwickelt, die wir ja zum Anfang der Saisonphase noch nicht so gesehen haben. Und das ja entwickelt sich so langsam. Die Mannschaften, die zu Recht im Mittelfeld stehen, stehen mittlerweile auch im Mittelfeld. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme. Es groovt sich so langsam ein in der Liga.
Die Spreu trennt sich vom Weizen. Oder gibt es noch irgendwo Spreu, wo es nicht hingehört, oder Weizen, wo es nicht hingehört? Was du meinst, ist, dass man auch davon ausgehen kann, wenn jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund gegen bei Werder Bremen antritt, dass es dann auch ein relativ souveräner Sieg wird, oder? Habe ich richtig verstanden?
Ja, genau.
Also, dass die Top-Clubs halt einfach auch wirklich dann ihrer Favoritenrolle in den Spielen auch gerecht werden.
Ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, weil jetzt Bayern ausnahmsweise mal nicht gewonnen hat, aber prinzipiell, das ist jetzt vielleicht nicht das Fazit nur vom letzten Spieltag an sich, sondern vielleicht die letzten 2-3 Spieltage, war es eigentlich so, dass sich die Top-Clubs alle souverän durchgesetzt haben. Es gibt halt so manche kleine, minimale Ausreißer noch, aber im Endeffekt hat sich's wirklich so langsam eingegroovt und ja, es zeigt sich wirklich, dass ein Großteil der Mannschaften im Mittelfeld wirklich eigentlich in der breiten Summe auch nicht mehr richtig mithalten kann.
Konstantin, was nimmst du mit von diesem 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga?
Pep Guardiola hat auch mal einen schlechten Tag.
Kurz und knackig. Das heißt, vercoacht in dem Fall. Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
Ja, weiß ich nicht, ob er sich unbedingt vercoacht hat. Seine Anfangstaktiken gehen ja oftmals nicht so auf, aber das ist ja auch in vielen Fällen eingeplant. Eingeplant, in Anführungsstrichen gesetzt, aber das gehört ja eigentlich mittlerweile dazu, dass Bayern anfangs vielleicht nicht so gut ins Spiel reinkommt und er dann umstellt. War jetzt gegen Frankfurt eben nicht der Fall gewesen, dass er im großen Stil umgestellt hat. Was mich bei den vorhandenen Problemen, die Bayern hatte, gegen Frankfurt doch ein Stück weit gewundert hat. Hätte da wahrscheinlich schon Möglichkeiten gehabt. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, hat er vielleicht einen schlechten Tag. Oder, ja, wie gesagt, war vielleicht auch mal nicht so gut drauf. Kann ja auch mal passieren. Und hatte vielleicht nicht so die zündende Idee, die man jetzt von ihm alle vier, fünf Tage erwartet, ganz einfach. Und deshalb, sag ich mal, auch Guardiola ist menschlich.
Kann dann aber doch nach 10 Siegen in Folge auch mal passieren. Also so ein Unentschieden darf dann auch mal drin sein, alle 10 Spiele. Also wenn sie mit dem Schnitt weitermachen, dann glaube ich, kann da jeder mit leben, dass er ab und zu mal vielleicht auch mal an einem Herbstabend bei einem Mittelklasse-Team eben halt nur einen Punkt mitnehmen.
Ja, auf alle Fälle. Also, ich meine, wie hoch sind eigentlich die Erwartungen mittlerweile gewachsen bei Bayern, muss man ja wirklich mal konstatieren. Denn ich habe das mir vor kurzem so überlegt, oder jetzt eben am letzten Wochenende so, als quasi dieses 0-0 bei Frankfurt schon als Weltuntergang bezeichnet wurde. Also zum einen, Punkt 1 ist eigentlich, nein, wenn sich alle anderen 16 Bundesligisten auch so hineinstellen wie Frankfurt, wird Bayern nicht jedes Spiel unentschieden am Ende spielen. Das ist unmöglich. Nein, sie werden auch viele Spiele gewinnen. 90% der Spiele werden sie auch gegen tiefstehende Gegner gewinnen. Da geht es den Bayern nicht anders wie anderen Top-Mannschaften, zum Beispiel in Spanien. Barca spielt auch gegen 95% eben gegen tiefstehende Mannschaften, gegen ultra-tiefstehende Mannschaften zum Beispiel. Zudem eben die Erwartungen, das ist einfach Wahnsinn eigentlich, weil wenn ich mich an ein Meisterjahr erinnere, der Bayern in den Nullerjahren beispielsweise unter Hitzfeld, als man auch dominiert hat, auch oft vorzeitig Meister wurde. Da war es aber eigentlich gang und gäbe, dass man auch auswärts mal unentschieden spielt, vielleicht mal in Rostock verliert, vielleicht mal zu Hause einen schlechten Tag erwischt gegen Werder Bremen zum Beispiel oder so. Also die Erwartungshaltung ist mittlerweile, was Bayern München betrifft, natürlich auch nochmal in den Himmel gewachsen eigentlich, und es ist fast unnormal. Ist ja jetzt schon so, dass quasi dieser Startrekord, dass der jetzt eben nicht eingestellt wurde, der von Tottenham, das ist ja wie ein Weltuntergang, wenn man so einige Kommentare oder auch Medienartikel liest, und das ist natürlich irgendwo Quatsch.
Über 50 Jahre her, dass es meine Mannschaft geschafft hat.
Zum einen das, ja. Aber auch, ist es ja auch egal. Sie hätten ja auch das erste Spiel verlieren können und danach 12, 13 am Stück gewinnen. Also auf solche Rekorde sollte man sowieso nicht ganz so viel geben. Auch die 10 Spiele und das eine Unentschieden, plus zum Beispiel ein DFB-Pokalspiel, wo man den amtierenden Pokalsieger Wolfsburg in der ersten Halbzeit komplett dominiert. Also das war eine Demonstration. Da hat Wolfsburg gar keinen Stich gesehen, im eigenen Stadion. Das hat eigentlich schon gereicht, um zu zeigen, auf welchem Level die Bayern sind und wie hoch der Abstand zur Konkurrenz ist und ob jetzt Dortmund auf 5 Punkte herangerückt ist. Sicherlich vielleicht so eine minimale Spannung ist jetzt dabei, weil Dortmund ja auch schon Abstand auf Schalke hat, auf den Drittplatzierten. Bedeutet also, die setzen sich auch so ein bisschen ab, weil Dortmund ja eigentlich eine doch gute Saison spielt bisher. Eben, wie gesagt, die unentschieden gegen Darmstadt, unentschieden gegen Hoffenheim, die tun jetzt noch mehr weh eigentlich. Weniger vielleicht die Niederlage bei den Bayern. Aber trotzdem, im Normalfall wird Dortmund nicht an die Bayern zur Winterpause oder dann auch nach 34 Spieltagen rankommen, sondern vielleicht einen gesicherten zweiten Platz einfahren, wie es ja unter Klopp auch immer mal der Fall war. Deshalb, also die Bayern sind trotzdem über allem, und da tut ein 0-0 bei einem ultra tiefstehenden Eintracht Frankfurt auch kein Abbruch.
Christopher, was machst du aus diesem 0-0 Unentschieden? Wir sind jetzt schon mittendrin in unserem Hauptthema eigentlich, weil wir über Eintracht Frankfurt sprechen möchten. Dieses Spiel natürlich, die Herangehensweise in dieser Partie, dieses sehr, sehr defensive Agieren, vor allem in der ersten Halbzeit, dann schauen wir auch ein bisschen auf die Saison. Aber bleiben wir noch bei diesem Spiel. Was sagt man dann dazu als Bayern-Spieler, als Bayern-Fan danach zu so einer Partie?
Naja, man ärgert sich vielleicht darüber, dass die wenigen Chancen, die man sich in solchen Spielen einfach erspielt, weil der Gegner wirklich ja auf Unentschieden eigentlich spielt, dass man die dann nicht genutzt hatte. Also im Endeffekt waren es ja vielleicht nur maximal 2 oder 3 Chancen. Also Lewandowski war ja einmal wirklich frei, auch Costa kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit. Und ja, der eine Vidal-Kopfball war auch nicht so schlecht am Anfang der ersten Halbzeit. Wenn du dann natürlich aus diesen 3 Chancen als Mannschaft dann kein Tor rausholst, wird's halt einfach extrem schwer. Und ich glaube, man hat es so ein bisschen verschlafen, das Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit, die erste halbe Stunde, dachte man schon irgendwie so, es groovt sich so ein bisschen ein. Und man wünscht sich schon die Chancen herausspielen, aber Frankfurt stand einfach unheimlich diszipliniert und hat es auch wirklich ganz konsequent zu Ende gespielt. Hatten auch in den richtigen Stellen die Zweikämpfe gewonnen. Komischerweise, also obwohl sie im gesamten Spiel auch weniger Zweikämpfe als die Bayern gewonnen haben, aber die entscheidenden haben sie einfach gewonnen. Gleichzeitig war es dann auch so, dass sie in der zweiten Halbzeit, glaube ich, oder insbesondere in der zweiten Halbzeit, die Bayern dann auch mit ihrer gewissen Nicklichkeit und Giftigkeit, die sie auch in den Tag gelegt haben, also Zambrano und Aigner, vielleicht dann vorderster Front zu nennen, die sehr, sehr aggressiv in den Zweikämpfführungen waren und auch immer so am Rande der Legalität gespielt haben, haben dann einfach auch die Bayern einfach so ein bisschen angesteckt und ja, zu einer gewissen Nervosität verleiten lassen, dass sie einfach dann in der, ja, vielleicht entscheidenden, in der letzten Viertelstunde das dann nicht mehr so konsequent zu Ende gespielt haben, wie jetzt vielleicht bei den Spielen gegen Hoffenheim oder gegen Augsburg, als sie ja auch, ja, als es unentschieden stand, sie aber das Spiel noch relativ spät entscheiden konnten, und das hat hier in dem Spiel einfach gefehlt. Dann war es dann die fehlende Entschlossenheit vielleicht auch am Ende und die Konzentrationsfähigkeit, die dann einfach in dem Spiel dann nicht ganz so präsent war.
Konstantin, ist das als mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft die einzige Herangehensweise, wie man die Bayern ja so zumindest mal ärgern kann und ihnen Punkte abknöpfen kann, dieses defensive Spiel, oder siehst du noch andere Möglichkeiten? Was war das, was Eintracht Frankfurt da am Freitag gemacht hat? War ja doch auch wieder eine Fünferkette und Doppeln auf den Außen, also dann kann man das vielleicht auch mal als Siebenerkette dann in der Defensive bezeichnen. Recht viel passiver als in der ersten Halbzeit kannst du es eigentlich nicht anlegen.
Kann man nicht, nein. Also gut, in der zweiten Halbzeit war es eigentlich fast noch passiver angelegt.
Aber es waren ein paar Aktionen nach vorne, zumindest in der zweiten Halbzeit dann mal.
Gab ein paar Aktionen nach vorne, aber insgesamt dann so ab der 60. Minute ungefähr, als Medojevic dann nur noch 2-3 Meter vor den Innenverteidigern stand als zentraler Sechser, als dann Seferovic auch keine Wege mehr nach vorne gegangen ist und Meier dann ins Mittelfeld zurück ist, also 6-4-0 dann, wenn man es mal runterbricht. Da, also gut, wie willst du noch die verstehen? Irgendwie hat das Feld auch nur eine gewisse Breite und horizontale Kompaktheit hinter und her, aber an einem gewissen Punkt ist es dann auch zu viel. Das war ultra defensiv und es geht eigentlich nicht defensiver als das, was Frankfurt jetzt gespielt hat. Ist das die einzige Taktik, die eine Mittelfeldmannschaft gegen Bayern probieren kann? Nein. Also Hoffenheim hat es in dieser Saison zum Beispiel bewiesen am zweiten Spieltag. Gut, sie haben am Ende verloren, aber es gab da ein knappes 2-1. Die haben hochgepresst, immer so in Phasen. Und das eigentlich von einer Mannschaft wie Hoffenheim, die jetzt defensiv nicht so gut organisiert ist, haben trotzdem Bayern da schon gut eigentlich Paroli geboten, zumindest so 60 Minuten mindestens über die komplette Spielzeit gesehen. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Frankfurt zum Beispiel jetzt in dem Spiel, klar, wenn man tief sitzt, muss man weniger Sprints zum Beispiel absolvieren, aber trotzdem hat mir imponiert, dass sie doch konditionell auf einem guten Niveau waren und auch nicht irgendwie eingebrochen sind, dann die Konzentration eigentlich bis auf ganz wenige Szenen nie direkt nachgelassen hat. Selbst als man dann zum Schluss hin vielleicht nicht mehr ganz so kompakt stand, weil wie gesagt, mit 6 hinten, 4 davor, die Vierkette davor war dann ein bisschen, war nicht mehr ganz so kompakt einfach aufgestellt. Trotzdem hat man eigentlich die Konzentration hochgehalten. Mich jetzt interessiert, ob man mit so einer konditionell starken Leistung vielleicht auch einen anderen Weg hätte gehen können. Denn vielleicht war da sogar in gewisser Weise etwas verschenkt worden. Aber klar, man muss natürlich die Situation bei Frankfurt selbst sehen. Fee hat ja schon gegen Hannover im vorherigen Spiel gegen einen, ja, Konkurrenten, die einen direkten Konkurrenten, wenn man so möchte, wenn man jetzt Frankfurt als Abstiegskandidat bezeichnet, dann hat Fee da schon defensiv spielen lassen, im Verhältnis zu dem, was er sonst so aufbietet. Also das war schon so ein Vorreiter gewesen, dass es dann natürlich gegen die Bayern noch defensiver wird, das war dann zu erwarten. Wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, trotzdem gegen 90% dieser tiefstehenden Mannschaften wird Bayern München gewinnen. Denn bestes Beispiel, 1. FC Köln eine Woche zuvor. 5-4-1, ganz tief eingestellt, nur Modest vorn als Zielspieler. Ansonsten doppelte Flügelverteidigung. Und was war am Ende? Bayern gewinnt klar und deutlich.
Wobei, Christopher, du hast es ja schon angesprochen, bisschen Unterschied war schon. Ich glaube, du hast letzte Woche die Foul-Statistik angesprochen von den Kölnern. 4 ja, Fouls insgesamt. Die hatten, glaube ich, die Frankfurter, weiß ich nicht, die hatte eigene nach einer Minute schon die 4 Fouls. Also der Unterschied war natürlich schon, dass Eintracht Frankfurt das Ganze ein bisschen bissiger gestaltet hat und halt wirklich einmal dazwischen gelangt hat. Hättest du erstens gedacht, dass sie es defensiv so kompakt lösen können, und hättest du auch gedacht, dass sie so ja aggressiv auch in die Zweikämpfe gehen?
Ja, ich war vor dem Spiel ein bisschen unentschlossen, wie Armin Fee es wirklich angehen will. Weil es gab mal ein Spiel in seiner letzten Frankfurt-Saison, das muss jetzt 2012, 2013, glaube ich, gewesen sein. Da ist er auch mal nach München gefahren und hat das Spiel eigentlich total abgeschenkt mit der B11 und hat dann auf eine komplette, auch eine Fünferkette gesetzt, und das ging total in die Hose. Hat Frankfurt dann 5-0 verloren. Irgendwie natürlich einkalkuliert, aber auch eine relativ ähnliche Taktik von der Grundanlage her. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das wirklich wieder so extrem versucht, weil ja das Spiel gegen Köln, aber auch jetzt das Spiel gegen Wolfsburg haben ja schon gezeigt, dass Bayern sehr, sehr variabel spielen kann, dass sie auch das auf den Außenpositionen gut auflösen können, dass die Diagonalbälle vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sind wie vielleicht so in der Phase, ja, wie zum Beispiel bei diesem Hoffenheim-Spiel oder am Anfang der Saison, sondern dass es mittlerweile auch andere Wege gibt, sich Torchancen herauszuspielen. Und deswegen war ich jetzt schon so ein bisschen überrascht, dass wirklich Fee das wirklich auf so diese ganz krasse, konsequente Weise durchdrückt. Und ja. Das hat sich ja dann unterm Strich natürlich ausgezahlt. Die Aggressivität hat mich jetzt nicht ganz so überrascht. Ich habe schon vor dem Spiel gesehen, dass Frankfurt relativ viel fault und die sind auch aktuell ganz oben bei der Statistik, was die gelben Karten angeht. Dürften jetzt an die 30 gelben Karten haben, also so etwas mehr als 3 pro Spiel haben sie, glaube ich. Da war schon zu erwarten, dass es schon ein bisschen kerniger in den Zweikämpfen zu Sachen geht. Es blieb ja trotz allem, bis auf das erste Foul von Aigner, ja weitestgehend fair. Es waren ja auch dann, die anderen gelben Karten waren ja auch eher taktischer Natur.
Konstantin, was machen wir mit der Saison bis jetzt von Eintracht Frankfurt? Ich meine, dieses 0-0 haben sie jetzt gefeiert wie ein Sieg, auch mit den Fans. Das ist wahrscheinlich für die Stimmung ganz gut. Vorher war die Stimmung nicht so gut. Unter der Woche ja ausgeschieden im DFB-Pokal 0-1 bei Erzgebirge Aue. Ich habe da vor dem
Wochen... Das hab ich im Übrigen im Voraus geahnt.
Ja?
Auf Erzgebirge Aue gewettet sogar. Ja.
Ich habe im Vorfeld des Wochenendes so ein bisschen in den Eintracht Frankfurt-Podcast, Eintracht-Podcast reingehört und die waren richtig angepisst, weil ich glaube, es waren 2,5 bis 3.000 Fans da mit dabei in Aue. Das sind, glaube ich, rund 450 Kilometer und dann kriegst du so eine Leistung. Armin Federn auf der Pressekonferenz schon tief gestapelt gesagt, wir müssen 3 Mannschaften hinter uns lassen. War wahrscheinlich auch Erwartungsmanagement von ihm, weil er weiß, denke ich mal, wenn es so weitergegangen wäre, dann wird es wahrscheinlich für ihn auch irgendwie knapp. Und jetzt kommt dieses 0-0 gegen Bayern München zu Hause ermauert. Ist Eintracht Frankfurt zurzeit durch dieses 0-0 ein bisschen Scheinriese? Also sind sie eigentlich schlechter als dieses Ergebnis, sind sicher schlechter als dieses Ergebnis aussagt, aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut davor, Hannover geschlagen, okay, das war auch wichtig. Gladbach da untergegangen, 1-5, Ingolstadt verloren, 0-2, gegen Schalke verloren, 0-2. Und auch von der Spielweise, die sie da zum Beispiel bei diesem 6-2 gegen Köln offenbart haben, mit vorne Meier, Seferovic, Castaños, ist ja jetzt auch in den letzten Wochen nichts mehr zu sehen gewesen. In welchem Stadium befindet sich Eintracht Frankfurt momentan?
In welchem Stadium? Das ist natürlich eine gute Frage, wie man das bezeichnen möchte. In Übergangsstadium. Denn man muss es vielleicht ganz kurz rekapitulieren und es hängt viel mit der Personalie Meier zusammen, also Alex Meier. Die ersten beiden Spiele war Meier verletzt gewesen. Schon aus der letzten Saison heraus, hat eben lange gedauert, bis er dann wiederkam. Dann als Meier, als Meier sozusagen in die Startelf rückte, hat Fee so umgestellt, dass man quasi so eine Art Raute spielt, mit 3 zentralen Mittelfeldspielern und Meier davor. Was im Endeffekt und eben Castagnas und Seferovic als Spitzen, was am Ende aber so aussah, dass man quasi mit 3 Mittelstürmern agiert hat. Das hat dazu geführt, dass eigentlich das Mittelfeldspiel von Frankfurt nach und nach aufgegeben wurde. Das heißt, immer mehr lange Bälle in die Spitze hinein, weil man ja mit 3 Stürmern vorn stand, von denen auch keiner so richtig gut Seferovic mit Abstrichen vielleicht, an Stellen manchmal Castagnas, so richtig auf den Außen sich wohlfühlt, selbst wenn Aigner als Spitze gespielt hat, ging es eigentlich immer so, wie zum Beispiel gegen Ingolstadt, immer so, dass eigentlich sehr viele lange Bälle direkt aus der Abwehr herausgespielt wurden. Also sprich die spielstarken Akteure, Stendera, mit Abstrichen Hasebe, die wurden weniger eingebunden. Hat dazu geführt, dass, was man bei Fee-Mannschaften in den letzten Jahren immer wieder beobachten konnte, dass es etwas chaotisch wurde. Also weniger Struktur im Mittelfeld war ein Problem bei ihm, wo er in Stuttgart aktiv war jetzt zuletzt wieder. Also er versteht es manchmal nicht so gut, seinen Spielern eine richtige Struktur mitzugeben, sondern es ist dann etwas sehr stark oder zu stark improvisiert und dann eben in einzelnen Szenen ist dann so, dass die falschen Räume besetzt werden, nicht richtig abgesichert wird, weil dann auf einmal zwei Spieler rausrücken. Also solche Dinge, das ist mal ganz verallgemeinert dargestellt. Das hat sich dann so im Laufe der jetzigen bisherigen Saison eben auch so entwickelt. Keine Niederlage bei Schalke, was du schon angesprochen hast, auch gerade die Ingolstadt-Niederlage fand ich da auch nochmal sehr offenbarend, denn da wurde es eigentlich deutlich, dass gegen den Pressing hat eben Frankfurt überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Sie können eben dann nicht von außen nach innen spielen, in diagonal rein ins Mittelfeld und dann eben gerade jemand wie Stendera, der ja der spielstärkste Akteur bei Frankfurt ist, eben den zum Beispiel einzusetzen, sondern der wurde oftmals einfach über, also der Ball ist einfach über seinen Kopf hinweggeflogen.
Ja, aber die Kurve haben sie, diese spielerische Kurve haben sie jetzt durch dieses 0-0 gegen die Bayern auch nicht gekriegt und auch gegen
Gegen Hannover nicht bekommen. Ja. Es war ja so bis zum 1-5 gegen, oder inklusive des 1-5 gegen Borussia Mönchengladbach, was zu Hause war, hat Fee eben sehr offensiv spielen lassen. Drei Spitzen, was ich schon angesprochen habe, also quasi eine Raute, aber eigentlich drei Spitzen. Gegen Hannover dann der Cut, 4-2-3-1 gespielt, sehr defensiv. Folge war auch kein Aufbauspiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Die beiden Sechser zu tief, beziehungsweise Reinhardt zu tief, Stendera wieder nicht richtig eingesetzt, hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen verbessert, dann hat Stendera so, hat sich dann durch einige vorrückende Läufe das so ein bisschen besser gelöst, hat ja dann auch beide Tore meines Wissens gegen Hannover erzielt, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja, ja.
Also eine leichte Verbesserung, aber jetzt wieder der Rückgang im Spiel gegen Bayern, wo man sich ganz tief hineinstellt, würde ich aber Marau ausschließen aus der ganzen Reihe, denn das war ein spezielles Spiel. Fee hat eben hier einfach versucht, okay, wir versuchen hier einen Punkt zu klauen. Mit dieser Taktik werden sie nie mehr antreten gegen eine andere Mannschaft. Entscheidend ist jetzt für Frankfurt, was machen sie jetzt gegen Hoffenheim? Kehrt Fee zum sehr offensiven System zurück, was er ja eigentlich präferiert? Er mag es mit mindestens zwei Spitzen zu spielen. Also sprich, geht er dahin zurück zu dem, was er zum Beispiel gegen Ingolstadt oder gegen Hertha spielen lassen hat, in Mitte der Hinrunde jetzt. Oder vertraut er jetzt auf das, was sie gegen Hannover gespielt haben? Beide Systeme, und das ist das Problem von Eintracht Frankfurt aktuell, sind nicht von hoher Spielkultur im Aufbau geprägt. Das heißt, in jedem Fall werden weitere eklige Auftritte dabei sein. Das heißt nicht, dass sie keine Punkte holen werden, denn sie haben eine gewisse individuelle Klasse und eben auch Durchschlagskraft von der Spitze. Das heißt, wenn man die irgendwie einbindet, dann kann Eintracht Frankfurt auch weiterhin punkten. Problem bei Fee ist jetzt ganz einfach, und das war auch das Problem bei Stuttgart zuletzt und auch bei Frankfurt zum Teil, also in der vorhergehenden Phase, wo er bei Frankfurt war. Ihm fehlt einfach so dieser Kniff, wie er konstruktives Aufbauspiel, konstruktives Mittelfeldspiel einfach irgendwie seiner Mannschaft beibringt. Und deshalb sehe ich für ihn jetzt auch nicht so, also klar, wenn die Ergebnisse irgendwie zustande kommen, dann wird er natürlich weiter den Trainer bleiben, aber ob das eine langfristige Geschichte wird mit Fee bei Frankfurt, da sehe ich eher skeptisch.
Christopher, die Spielertypen wären eigentlich da, um da durchs Mittelfeld zu kombinieren. Also Stendera gefällt mir unglaublich, das ist immer wieder faszinierend. Also ich schaue eigentlich jedes Mal wieder nach, ob er jetzt immer noch 19 ist. Er ist immer noch 19. Schaut erstens aus wie 25 und spielt auch wie 25. Eigner hat jetzt gegen die Bayern auch ab und zu mal gezeigt, dass er halt schon auch Fußball spielen kann oder dass man den auf dem Flügel einsetzen kann. Dann hast du so Spieler wie Seferovic, Castanos hat jetzt zuletzt zwar nicht mehr gespielt, aber er auch vorne drin, den kannst du schicken. Seferovic ist spielstark, Meier ist einer, der abnehmen kann. Also da vordere Hälfte müsste das doch eigentlich passen, vom Personal her zumindest.
Ja gut, aber es fehlt ja einerseits natürlich an spielstarken Innenverteidigern. Also Russ war jetzt ziemlich außer Form, hat er jetzt auch nicht gespielt. Abraham und Zambrano sind jetzt vielleicht auch nicht die spielmachenden Innenverteidiger. Das heißt, das ist schon schwierig, gerade auch gegen die vielen ja, Pressing-Mannschaften in der Bundesliga, sich da dann zu behaupten. Vor allem, ja, wenn es darum geht, dann erstmal den Ball irgendwie ins Mittelfeld zu tragen. Ja, und dann fehlt es halt irgendwie auch so neben dem Stendera, neben dem Part, der kann das Spiel halt auch nicht alleine tragen. Ja, und dann haben sie es halt, oder sie versuchen es auch relativ oft über so Flügelangriffe, also irgendwie fast jeder zweite Angriff geht auch über die rechte Seite. Das ist natürlich dann auch für den Gegner ab einem gewissen Punkt auch relativ leicht ausrechenbar. Also wenn du dann die Seite von Aigner relativ gut im Griff hast, über die linke Angriffsseite kommt ja auch fast nichts. Also Ignowski ist ja jetzt eher so auch so der Typ linker Verteidiger, dann ja, fehlt es da halt auch irgendwie so ein bisschen auch die Angriffe variabel zu gestalten. Das ist halt an sich dann relativ leicht ausrechenbar für die gegnerischen Mannschaften und dann wird es halt einfach auch schwer. Ich glaube, da fehlt es halt irgendwo vielleicht auch an noch einem weiteren Spielmacher. Inouye haben sie ja dann noch während der Saison abgegeben. Ich glaube, der Transfer tat zwar finanziell ganz gut, ist aber jetzt spielerisch natürlich dann schon ein Verlust gerade, wenn es gegen Mannschaften geht, die vielleicht jetzt auch nicht selbst das Spiel machen wollen und Frankfurt irgendwie in gewisser Weise ja, mehr Ballbesitz hat als der Gegner, dann tun sie sich da eigentlich immer relativ schwer. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie Armin Fee das jetzt gegen Hoffenheim lösen will. Weil auf Dauer wirst du natürlich auch nicht erfolgreich sein oder genügend Punkte einfahren, wenn du jetzt wirklich immer nur auf so eine ganz krass destruktive Weise versuchst, an die Sache ranzugehen.
Konstantin, die spielerischen Mängel bei den Innenverteidigern hat Christopher angesprochen. Das ist mir jetzt in den vergangenen Wochen auch öfter bei anderen Mannschaften aufgefallen. Das ist schon so ein bisschen ein Problem von Teams, die vielleicht Fußball spielen wollen, aber es dann nicht so wirklich schaffen. Mainz wäre, denke ich, auch mal so ein Beispiel. Da hast du eigentlich ein spielstarkes Mittelfeld oder hast einen Mann wie Lerzer oder einen wie Baumgartlinger, der zumindest den Ball weiter transportieren kann, aber fehlt dann die spielerische Klasse in der Innenverteidigung auch, um den Angriff überhaupt mal aufzubauen, auch gegen Pressing. Am Freitag war es ja wirklich klar zu erkennen, dass die Bayern da voll draufgegangen sind in der Anfangsphase auch, und dann kommt dann meistens der weite Ball. Ist das so ein grundsätzliches Problem auch, das jetzt Christoph auch bei Eintracht Frankfurt erkannt hat, und ja, wie lässt sich lösen?
Ja, interessant. Ich habe mich eigentlich gerade mit dem Thema jetzt die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt, okay, oder eigentlich die letzten Wochen schon, denn es gibt eigentlich in meinen Augen zwei Lösungsansätze, wenn man so möchte. Das eine ist, dass, was ich auch noch nicht so nachvollziehen kann, aber es ist eben im Profifußball immer noch so, dass zum Beispiel so eine Situation wie der Spielaufbau aus der eigenen Abwehr heraus, nach einem Abstoß, der kurz ausgeführt wird, oder nachdem der Torhüter den Ball aufnimmt und dann zu einem Innenverteidiger rollt. Das ist eine wiederholende Situation, die passiert ständig im Spiel. Die Pressing-Systeme, die in der Bundesliga gespielt werden, beschränken sich auf 3 bis 5 ungefähr. Das heißt, warum werden solche Situationen, das verstehe ich nicht, das ist in meinen Augen ein Lösungsvorschlag, warum werden solche Situationen nicht stärker studiert, einstudiert, richtige Spielzüge einstudiert? Denn das fällt in der ersten Bundesliga, auch in der zweiten Bundesliga noch eklatanter, fällt es immer wieder auf, dass quasi es besteht für die Innenverteidiger, egal ob sie nun spielstark oder spielschwach sind, fehlen oftmals auch einfach die Ideen. Welche Kombination können wir jetzt rausspielen? Oder auch natürlich die Bewegung dann an sich, weil einfach kein Plan besteht. Also für mich fehlt es da auch im Fußball so ein bisschen daran, dass eben es quasi auch ein Playbook gibt und dann eben so zumindest einzelne Spielzüge ständig einstudiert werden, weil da es gibt viele sich nie wiederholende Situationen im Fußball, aber diese Szenen, Spielaufbau, die wiederholen sich immer. Und Punkt 2 ist, den ich jetzt eigentlich, der ist eine kurzfristige Lösung, ist, und ich denke, da geht auch eine Tendenz hin, das ist die, sagen wir mal, Umschulung ist vielleicht die falsche, aber die Rollenveränderung des Außenverteidigers. Wir haben jetzt viele Bundesligisten, die schieben im Aufbau sofort die Außenverteidiger hoch hinaus. Liegt auch daran, dass es offensive Außenverteidiger sind, dass die, sagen wir mal, so im tiefen Aufbau sich eigentlich nicht wohlfühlen. Problem ist aber, wenn sie hoch hinausschieben, ist die Absicherung wieder nicht da. Das heißt, wenn der Innenverteidiger dann Fehlpass spielt, wenn der Sechser einen Fehlpass spielt, ist eben auch oft, fehlt das dann an der Absicherung. Ich denke, dass es dahin geht, dass eben mehr tiefe Außenverteidiger, zumindest einer immer bleibt. Bedeutet aber auch, dass man vielleicht weggeht, dass eben dann weniger die, ich will jetzt nicht auf einzelne Spiele abstellen, aber dass weniger eben die Timothy Chandlers, die Diekmeyers, die Ochipkas und die Ostscholeks dann vielleicht, warum habe ich jetzt eigentlich nur Namen von Frankfurt und Hamburg genannt, aber ist egal, also jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, dass eben quasi diese Flügelläufer vielleicht nicht mehr immer zum Einsatz kommen, sondern dass es vielleicht auch Sechser gibt, die zum Beispiel dann auf die Außenverteidigerposition rücken, weil sie eben im tiefen Aufbau dann ein Spiel von halb rechts, halb links gestalten können. Man kann einfach jetzt einem Innenverteidiger, der 25 oder 30 ist, natürlich nicht mehr beibringen in dem Sinn, dass man sagt, okay, du wirst jetzt einfach spielstärker, wir trainieren jetzt deine Technik. Das ist ja nicht möglich. Und man kann sich auch nicht einfach den spielstarken Boateng oder den spielstarken Hummels ja irgendwo schnitzen. Das geht auch nicht. Das heißt, man muss eben zu kreativen Lösungen greifen, und da sind in meinen Augen eben, wie gesagt, mehr Spielzüge einstudieren und dann eben auch Außenverteidiger anders einbinden. Denn ich wundere mich auch teilweise, warum manche Bundesligisten ihre Außenverteidiger so hochschieben immer sofort. Bringt wenig. Die sind dann eh nicht anspielbar, sind tot. Und wenn sie den Ball kriegen, stehen sie trotzdem. Es ist eine statische Situation. Sie stehen ja schon weit oben. Also können sie auch ihre Geschwindigkeit nicht einbringen. Deshalb denke ich, dass auch der Außenverteidiger wieder eine größere Rolle im Aufbau spielen wird. Bayern München zum Beispiel macht es ja vor. Und auch ja, zum Beispiel Borussia Dortmund zum Teil mit Schmelzer hin und wieder zumindest.
Wobei es mir bei Dortmund aufgefallen ist, gegen Gebele in manchen Situationen, und da das hast du jetzt auch schon kurz angesprochen, dass tatsächlich die Außenverteidiger dann hochgestanden haben und die Sechser halt wirklich die im Spielaufbau die Außenverteidigerrollen eingenommen haben. In manchen Situationen, dass dann Gündogan über rechts oder Kagawa war es dann, glaube ich, über links, oder ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber dass die dann in der Viererkette eigentlich die Außenverteidigerposition im Spielaufbau übernommen haben. Aber da brauchst du natürlich auch wieder die spielstarken Sechser, und dann hast du natürlich bei Eintracht Frankfurt, wenn wir da wieder zurückkommen, das Problem, die Außenverteidiger sind nicht spielstark. Gegen die Bayern haben jetzt da Ucipka und Hasebe gespielt. Jovski könnte da spielen.
Hasebe schon.
Ja, okay, Hasebe ist aber eigentlich ein Sechser.
Ja, eben.
Das okay. Dass du den Sechser dann, also dass du den Spielaufbau nicht über die Sechser laufen lässt, also nicht situativ, sondern dass du tatsächlich immer mehr Sechser dann auch auf die Außenverteidigerposition stellst, meinst du das so?
Genau, also okay. Das ist mein Ansatz eigentlich, wie gesagt, nur so ein Lösungsvorschlag, aber mein Ansatz geht eigentlich dahin, es gibt Sechser zum Beispiel, die auch Außenverteidiger spielen können, die beides so ein bisschen miteinander verbinden. Einerseits Spielstärke, aber andererseits auch eine gewisse Dynamik haben, zumindest um auch eine Außenverteidigerposition zu spielen. Hasebe ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber wie gesagt, auch ein Sechser, der kann auch außen spielen, der kann erstens außen verteidigen und zweitens, warum jetzt Hasebe unbedingt jetzt hier außen gespielt hat, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass er einfach die Seite besser verteidigen konnte gegen Coman oder Costa. Ich glaube nicht, dass Fee irgendwie im Sinn hatte, oh, den binde ich jetzt als spielstarken Außenverteidiger ein im Aufbau, weil Aufbau gab es ja bei Frankfurt eigentlich in dem Sinn nicht. Das war ja sowieso ein langer Ball. Aber wie gesagt, eigentlich die Tendenz könnte dahin gehen, dass man eben zum Beispiel, wenn man gerade auch 4, 5, 6er im Kader hat, die alle so eine gewisse Spielstärke haben, dass man eben dann immer auch 6er alternativ auf Außen einbindet. Bei dem Beispiel Dortmund ist eben so, dass man 3 zentrale Mittelfeldspieler hat. Weigel, Kagawa, Gündogan. Da können 2 immer oder mindestens einer, wenn nicht sogar 2 herauskippen. Dann gibt es immer noch Weigel als zentrale Anspielstation zum Beispiel oder Kagawa als zentrale Anspielstation plus eben auch immer noch einen wie Mkhitaryan, also quasi ein Flügelspieler, der eigentlich auch Spielmacher ist. So ein Luxus, wenn man natürlich so einen Luxus hat, dann kann man natürlich ganz anders verschieben, aber wir sprechen ja jetzt mehr über den mittelmäßigen Bundesligisten, der da Lösungen finden muss, ja, wenn er 2 Holzfüße in der Innenverteidigung hat.
Wir haben jetzt viel kritisiert, was Eintracht Frankfurt bis jetzt in dieser Saison gemacht hat, aber kann man durchaus, glaube ich, auch nochmal sagen, dass dieses Spiel, das sie da, also verteidigt haben sie zumindest gut gegen die Bayern. Also mir hat gefallen, dass sie wirklich konsequent es auch geschafft haben, auf den Flügeln zu doppeln. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Also jeder weiß, glaube ich, jeder Gegner der Bayern, dass man gegen Douglas Costa am besten doppelt oder vielleicht sogar einen dritten mit dazu stellt. Aber es ist den meisten Gegnern halt bis jetzt nicht über 90 Minuten oder annähernd 90 Minuten gelungen. Da hat Aigner ganz gut gearbeitet in der Defensive, Hasebe unterstützt. Auf der anderen Seite war Seferovic nominell, ja, hätte ich vor dem Spiel gesagt, ja, vorderste Spitze, der war ja dann Linksverteidiger oder im Verbund mit Onschipka da auf der linken Seite. Deswegen hat das Eintracht Frankfurt in der Defensive sehr, sehr gut gemacht. Christopher, doch nochmal aber auch ein kleiner Ausblick. Ich habe vorher dieses Scheinriesenergebnis schon angesprochen. Klar, für die Emotionen war es ganz gut, nach dem Schlusspfiff dann unentschieden gegen die Bayern zu feiern und das zu feiern, was bis jetzt keine Mannschaft in der Bundesliga geschafft hat in dieser Saison. Aber Woche für Woche kannst du nicht so spielen und die nächsten Gegner sind jetzt auch nicht so einfach. Hoffenheim nächste Woche, dann nach der Länderspielpause Leverkusen, Mainz, Darmstadt, das sind so die nächsten Spiele für Eintracht Frankfurt und momentan gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Grund zu Optimismus, dass sie sich wieder in die Tabellenregionen orientieren, die sie schon mal gehabt haben in dieser Saison. Vierter waren sie nach den ersten Spieltagen.
Der einzige Vorteil, das was so ein bisschen Hoffnung macht für die Frankfurt-Fans, ist sicherlich, dass sie eine ganz gute Chancenverwertung haben. Nach Bayern und Dortmund sind sie diejenigen, die wenigsten Torschüsse brauchen. Und das ist natürlich schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ich meine, sie haben ja mit Meier und Seferovic, ich meine, den Namen haben wir jetzt ja schon durchdekliniert, ja, eigentlich relativ viel oder sehr, sehr gute Qualität. Und ja, es gilt eigentlich für Armin Fee, das jetzt eigentlich noch wieder besser ins Spiel zu integrieren. Ich meine, die haben ja allesamt schon getroffen, ist ja jetzt niemand dabei, dem du jetzt wirklich absolute Formkrise attestieren würdest, wie du es jetzt vielleicht bei Kießling oder so machen würdest in Leverkusen, wo du jetzt merkst, okay, das passt die Saison gar nicht, sondern es sind ja allesamt schon mit 3, 4, 5 Toren dabei. Also von daher müsste es eigentlich wieder so ein bisschen Umdenken geben und vielleicht war es auch eine gewisse Überreaktion nach dem Gladbach-Spiel, um jetzt vielleicht die Sache nochmal rund zu machen, als sie da wirklich so 1-5 unter die Räder gekommen sind, weil sie halt wirklich eine sehr, sehr schlechte zweite Halbzeit da gespielt haben, dass Fee einfach zu stark reagiert hat und gedacht hat, wir spielen so offensiv, ich muss hier was verändern, wir müssen defensiver agieren. Und vielleicht hat man das Ergebnis halt ein Stück weit so hochgehangen, um dann ja jetzt auch gegen Mannschaften so der eigenen Preisklasse, also nicht Bayern München, sondern die Mannschaften, gegen die es jetzt vielleicht auch geht, ja, dann sich der eigenen Stärke dann ein Stück weit zu sehr beraubt und zu stark auf die Defensive gesetzt, was sich vielleicht unterm Strich dann nicht ausgezahlt hat bisher.
Ja, und die Angst um den eigenen Job darf man vielleicht auch nicht vergessen. Denn wenn du gegen Hannover verlierst und dann gegen die Bayern richtig auf die Nuss kriegst, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus. Und so hat halt Eintracht Frankfurt zumindest mal diese 3 unspektakulären und dreckigen Punkte gegen Hannover 96 geholt und jetzt zumindest gegen die Bayern auch noch gepunktet. und darf sich jetzt dafür fallen lassen. Und das ist natürlich dann, gibt dem Trainer auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Denn die 4 Punkte weggerechnet, wären sie jetzt auf dem Abstiegsplatz. Auf Platz 17. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramzeon mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Den Vorcheck könnt ihr auf www.checkpot.fm hören oder eben über eure Podcast-App, über euren Podcatcher, die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Und auf Twitter gibt es alle Informationen von mir unter @fetzi6. Kurzer Blick auf die Tabelle. Die Bayern natürlich immer noch Erster. 10 Siege, 1 Unentschieden jetzt. 31 Punkte, Borussia Dortmunds erster Verfolger. Können wir die Anführungsstriche vielleicht jetzt nach diesem Spieltag wieder ein bisschen kleiner machen. 26 Punkte, Wolfsburg Dritter, 21 Punkte, Schalke auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz mit 20 Punkten, dann Gladbach und Hertha BSC immer noch auf dem Europa-League-Platz. Die Abstiegsplätze Werder Bremen 16., Hoffenheim 17. und Augsburg 18. Und die gesammelten Ergebnisse dieses 11. Spieltags sehen wie folgt aus. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, wir haben darüber gesprochen, 0-0. Schalke Ingolstadt 1-1, Augsburg Mainz 3-3, Werder Bremen Borussia Dortmund 1-3, Köln Hoffenheim überraschenderweise 0-0. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach 1-4, heißt Borussia Mönchengladbach hat jetzt nach 5 Niederlagen in Folge 6 Siege in Folge eingefahren. Wolfsburg Leverkusen 2-1. Mit einer sehr strittigen Situation mit dabei. Das Tor, das nicht eingeleitet wurde von Kevin Campbell, und, sondern von André Schürrle. Stuttgart-Darmstadt 2-0 und HSV gegen Hannover 96 1-2. Konstantin, was gibt's zu diesen Partien von deiner Seite noch zu sagen?
Wenig. Vielleicht das Hüb-Stevens-Debüt bei Köln war. Was heißt, interessant ist vielleicht falsch ausgedrückt bei dem 0-0 mit relativ wenig Schüssen von beiden Seiten, aber hat zumindest taktisch hier wenig geändert bisher im Vergleich zu Gisdol, sondern hat eigentlich mehr oder weniger das spielen lassen, was auch Hoffenheim zuletzt gespielt hat. Minimale Änderungen, die jetzt auch vielleicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war nicht so, oder man hat gemerkt, einerseits natürlich Volland nicht dabei, was natürlich nicht geholfen hat unbedingt, weil Uth und auch Kurani aktuell im Angriff neben Vargas eben in dem Fall nicht so torgefährlich wirken oder auch allgemein eigentlich wenig Offensivgefahr ausstrahlen. Das ist nicht ein Problem gewesen für Hoffenheim, deshalb ist man hier mehr auf die Null gegangen, also auf Stevens berühmte Null, auch wenn er, glaube ich, den Leitsatz ja nicht mehr so mag, aber mehr als den Punktgewinn konnte er da an der Stelle nicht herausholen. Ich bin jetzt wirklich auch gespannt, wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen bei der Ausgabe, dass was eben jetzt Hoffenheim einfach oder was jetzt Stevens ändern wird im Vergleich zu Gisdol, hat er jetzt sich noch nicht in die Karten schauen lassen gegen Köln. Ist auch interessant, ich glaube die Frankfurt, über die wir jetzt gesprochen haben, gegen Hoffenheim ist dann übernächsten Spieltag, wenn ich recht entsinne.
Nee, das ist schon nächstes Spiel.
Also ist schon das nächste Spiel,
genau, für Frankfurt. Okay. Die spielen also Hoffenheim gegen Frankfurt nächsten Samstag.
Ja, das wird sehr interessant. Also da gibt es jetzt eine Mannschaft, die natürlich durch den Trainerwechsel womöglich doch noch Umstellungen macht. Und dann gibt es die andere Mannschaft, wo man jetzt auch noch nicht weiß, also in dem Fall Frankfurt dann, wo man jetzt ja auch nicht weiß, wie wir es schon diskutiert haben, wie die jetzt herangehen werden. Also es sind so 2 Wildcards, die aufeinandertreffen. Das könnte interessant werden, denn in irgendeiner Weise muss ja Stevens jetzt einen gewissen Impact bei Hoffenheim haben. Auch ist ja auch nur ein Kurzzeitprojekt bis zum Ende der Saison.
Christopher?
Ja, was mir eigentlich nur hängen geblieben ist, dass Gladbach wieder sehr souverän aufgetreten ist und das Spiel gut gewonnen hat. Ich glaube, Dortmund war auch sehr souverän, wie ich es vorhin schon am Anfang erwähnt habe. Es groovt sich so langsam ein. Vielleicht noch ein Punkt, der jetzt so ein bisschen Ironie der Geschichte ist, dass Darmstadt das beste Saisonspiel gezeigt hat und ja, verliert und Stuttgart umgekehrt das vielleicht das schlechteste Saisonspiel gezeigt hat und gewinnt. Das zeigt ja, dass Fußball manchmal nicht so ganz fair ist.
So ist Fußball.
Das war ja grausam von Stuttgart im Spielaufbau. Das hat alles irgendwie geschlagen, was man vorher schon gesehen hat.
Dafür stimmt dieses Mal die Chancenverwertung.
Ja, interessant, ne? Aber es war trotzdem, also was Gentner abgekippt, auch wie gesagt, Außenverteidiger aufgerückt, dann keine Verbindung, also es waren quasi 2 Mannschaftsteile und dazwischen war nichts. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt war.
HSV ist ein bisschen fahrlässig umgegangen, auch mit den Chancen bei der Niederlage gegen Hannover 96. Hannover 96, ja, gewinnen die Spiele knapp und mal mit einem Handtor, aber sie gewinnen momentan. Also sind jetzt mittlerweile 14. Zumindest ein bisschen nach oben gearbeitet. Konstantin, was machen wir mit Augsburg? 3-3 gegen Mainz. Immer noch letzter.
Ja.
Stehen schon, aber stehen, also, ich glaube, es haben viele damit gerechnet, dass es vielleicht nicht ganz so toll wird wie in der Vorsaison und dass es mit der Doppelbelastung auch oder Dreifachbelastung auch nicht so einfach ist, aber dass sie so weit hinten drin hängen, also hätte ich jetzt nicht gedacht zu dem Zeitpunkt.
Ja, also das auch was wir letzte Woche besprochen hatten, da dass eben Augsburg oder das Mainz hier es eben in dieser Saison dann nicht so schafft, seine etwas limitierteren Einzelspieler, die er ja schon hat, auch gerade offensiv, so stark einzubinden. Also aktuell schwankt er etwas zwischen dem flügellastigen Spiel der letzten Saison und einem gewissen Umbruch, also mehr eben dann Spiel über die Mitte mit Co. beispielsweise, der ja auch jetzt als Sechser neben Bayer aufgelaufen ist oder aber also er weiß nicht so richtig, wo er hin möchte, dann rotiert er auch sehr stark eben die Offensivspieler allgemein, also Dongwon-ji, Bobadilla spielt überall mal, Kayubi, jetzt in dem Fall hat wieder Tim Matausch gespielt, der ja eigentlich schon so ein bisschen, also der eigentlich schon nur Bankspieler war, jetzt kommt der wieder von Anfang an rein. Also da probiert er sehr, sehr viel, weil er sich noch nicht so richtig im Klaren darüber ist, wie er vor allem eben in der Offensive dann, also eine Struktur findet. Entweder macht es wieder weiter über die Flügel oder versucht mehr durch die Mitte, aber irgendwo in der Mitte fehlen dann teilweise die Abnehmer. Also es ist aktuell sehr, sehr schwierig für Weinz hier. Jetzt folgen dann immer wieder die Europa-League-Spiele, was natürlich nicht unbedingt so zuträglich ist. Auch gerade im Vergleich zur letzten Saison hat man dann eben wirklich einfach weniger Zeit und die bräuchte jetzt Weinz hier ganz, ganz eindeutig, einfach um vielleicht ein paar neue Abläufe einzustudieren. Also das, wir hatten das letzte Woche, glaube ich, sogar also angedeutet, also Augsburg müsste sich jetzt irgendwie zumindest bis zur Winterpause retten. Dann werden sie wahrscheinlich ausgeschieden sein aus der Europa League. Gerade die Niederlage gegen Partizan zum Beispiel hatte da wahrscheinlich doch schon so einen Sargnagel reingehauen. Dann müssen sie versuchen, eben eine Rückrunde zu spielen, wie eben auch damals in der Debütsaison von Weinzio. Und das ist eigentlich schon möglich. Er hat zumindest schon die Fähigkeiten und ich glaube, man wird an ihm festhalten. Und vielleicht kann man ein oder zwei Transfers noch tätigen aus den Baba-Millionen. Denn die sollten ja noch, ja genau, da ist ja noch nichts weiter investiert worden, so, wenn ich das richtig rekapituliere. Das wäre eigentlich so vonnöten. Aber wie gesagt, aktuell ist wirklich, was du schon angesprochen hast, die Dreifachbelastung sogar, macht's nicht unbedingt einfach jetzt für ihn, da so einen Umbruch einzuleiten.
Das Tor von Bendtner haben wir, glaube ich, in unseren Kategorien noch mit dabei und deswegen kommen wir zum Singen, Schnalzen und Schütteln hier im Vorcheck. Der Unsung Hero des Spieltags, wie jede Woche, wird er von uns gekürt, beziehungsweise von Christopher Ramm und von Konstantin Eckner. Christopher, dein Unsung Hero dieses 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.
Ich habe Sané, aber jetzt nicht Leroy Sané, sondern den Salif Sané von Hannover. Aus dem Grunde, weil er eigentlich einer der wenigen bei Hannover ist, wo ich jetzt wirklich unterschreiben würde, der hat auf jeden Fall gutes Bundesliga-Format. Hat er auch das Tor dann zum den Siegtreffer eingeleitet, selbst irgendwie schön mit so einem tollen Übersteiger da irgendwie so auf Höhe der Strafraumkante dann rausgepasst und ja, dann den Kopfball verwertet. Auch ansonsten ein relativ gutes Spiel gemacht. 75% Quassquote, 81% der Zweikämpfe gewonnen. War schon wieder eine grundsolide Leistung und der schwebt da immer so ein bisschen unter dem Radar und ist aber bei Hannover immer einer der wirklich wenigen Lichtblicke da im Sechserraum.
Kiyotake mit dem ersten Tor und Sané, eine Vorarbeit von Kiyotake mit dem zweiten Tor für Hannover 96 beim 2-1-Sieg. Die Torschützen nicht ganz so überraschend. Ich finde, das Kopfballtor hat er auch überragend gemacht. Also gegen zwei dann so ein bisschen auch im Rückwärtslaufen, den noch so platziert da aus, was waren es, 11 Meter?
Ja, also gute
aus der Distanz 10 Meter, würde ich schon sagen. Das war schon richtig stark, ja. Konstantin, dein Unsung Hero?
Wurde jetzt schon erwähnt in unserem Frankfurt-Teil, Haris Seferovic. Der ist diesmal als Linksverteidiger gut, sehr gut geschlagen hat eigentlich. Meistens Doppeldeckung zusammen mit Ocipka gegen Robben oder auch Coman oder Costa, also immer gegen den breitstehenden Flügelspieler, gegen den breitstehenden Rechtsaußen der Bayern, immer in Doppeldeckung gegangen. Also zumindest in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit auch teilweise Einzelverteidigung gegen Robben zum Beispiel. Hat sich sehr gut geschlagen. Hat angeblich, also wenn man ich weiß nicht, Fritz von Ton und Taxis hat das meines Erachtens erwähnt, dass er sogar zu viel gesagt hat, er soll ihn ruhig auf links stellen.
Ah, echt? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass das eher einer ist, den man ein bisschen länger überreden muss, dass er Linksverteidiger spielt.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ja. Aber anscheinend hat er gesagt, ja, stell mich ruhig auf links. Okay. Und natürlich hat er hat eine gewisse Geschwindigkeit, auch einen gewissen Körper, den er einsetzen kann. Aber dass er es natürlich dann so über 90 Minuten so gut durchhält, ich glaube, er wurde nur zwei oder dreimal überhaupt überlaufen. Das ist eigentlich schon stark, weil normalerweise, wenn bei solchen Experimenten, wo man so Offensivspieler dann in die Verteidigung stellt, auf die Außenverteidigungsposition zum Beispiel, dann ist es oft so, dass sie doch so ein, zwei Stellungsfehler dann während des Spiels dabei haben, aber ich glaube, das war bei ihm nicht der Fall. Das war eine gute Leistung, ja.
Da haben wir doch den spielstarken Außenverteidiger für Eintracht Frankfurt schon gefunden.
Ich weiß nicht, ob sie Ferovic so stark mal aufbaut.
Nur gegen, okay, stimmt auch wieder. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich Junuzovic Dreifachtunnel gegen Sokratis innerhalb von 7 Sekunden.
Ja, auch durch Twitter gegeistert, hat ihn halt nur nichts gebracht, war ganz cool.
Ja, und auch Sokratis hat es regungslos hingenommen, wie eigentlich alles regungslos hinnimmt.
Ja, naja, man kann entweder mit, also es gibt zwei Reaktionen, entweder sind sie ihm egal oder trischt ihm halt beim nächsten Mal ordentlich eins auf die Socken. Aber hat es jetzt einfach mal hingenommen, weil ja, seine Mannschaft ja auch gewonnen hat. Christoph, hat dein Zungenschnalzer?
Der ist diesmal in Berlin beheimatet gewesen, und zwar Oskar Wendt mit als Linksverteidiger. Da sind wir wieder bei den Außenverteidigern, die dann vielleicht doch mal irgendwie was Positives beitragen können. Ja, zum 1-0, der schöne Lattenschweißer, so ja, Mitte der ersten Halbzeit.
Cooles, ja, ganz, Tor. Ganz gut durchgezogen. Auch nicht lang nachgedacht wahrscheinlich.
Nee, drauf. Am schönsten war auch wirklich das Gesicht von Fabian Johnson, der das Tor eingeleitet hat, indem er da diesen Jahrstein zuläuft, dann so ein bisschen den Ball vertändelt und dann der Ball eigentlich mehr oder weniger so zufällig zu Wendt läuft oder kullert und Fabian Johnson so völlig entgeistert guckt, wie, oh Gott, der will jetzt schießen, und ja, da war er auch schon drin. Das war wirklich sensationell.
Sehr schön. Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Der ist für mich diesmal Rudi Völler, der ja eigentlich auf der Tribüne saß gegen Wolfsburg, dann ja nach der etwas unglücklichen Entscheidung von Manuel Gräfe dann runter in den Innenraum gestürmt ist und da auf den vierten Offiziellen eingeredet hat und generell dann einfach, ich glaube in nicht nachahmenswerter Rudi Völler-Manier dann wirklich auf Krawall gebürstet, sich aufgeführt hat wie ein Ruppelstilzchen, fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend, weil es war wirklich so eine relativ knappe Entscheidung und erst so in der zweiten, dritten Zeitlupe konnte man sehen, dass der Ball eben nicht von Campbell gespielt wurde, sondern dass es sich wirklich um eine Abseitssituation gehandelt hat, was dann zum 1-0 für Wolfsburg geführt hatte. Und das zeigt irgendwie so ein bisschen, dass da so ein bisschen die Relation verloren gegangen ist. Das hatten wir in den letzten Wochen irgendwie schon öfter mal thematisiert, auch mehr oder weniger indirekt, dass manche Entscheidungen wirklich so knapp waren oder so 50-50 Entscheidungen. Und ja, dann irgendwie erst so, die dann wirklich durch die zweite, dritte Zeitlupe aufgelöst werden konnten, die dann im Nachhinein von den sportlichen Verantwortlichen dann immer als glasklare Fehlentscheidung verkauft wurden, finde ich das mit der ganzen Sache dann nicht so gerecht. Ja.
Also, bist du dir hundertprozentig sicher, dass er wirklich wegen dieser Fehlentscheidung mit dem Schiedsrichter gespannt geredet hat? Ich hatte eher gedacht, er ist einfach zu denen hingegangen, weil die haben den Fußball nie geliebt. Und das wollte er dann doch mal thematisieren mit ihnen, dass er das nicht akzeptabel findet.
Ja, also war wirklich eine saudumme Aktion und hätte es ja auch nicht gebraucht. Ich meine, wir hatten ja auch irgendwie schon vor 2 Wochen, glaube ich, mal so ein bisschen nochmal in den Videobeweis diskutiert. Und auch wenn wir uns da, glaube ich, nicht ganz einig waren, konnten wir doch, glaube ich, so als kleinsten Nenner noch festhalten, dass wir zumindest sagen konnten, es wird vielleicht bestimmte Szenen geben, die wir nicht hundertprozentig auflösen können. Und eine gewisse 50-50-Entscheidung gehört nun mal dazu. Und in dem Fall ist sie halt gegen Leverkusen ausgefallen. Das heißt ja aber noch nicht dadurch, dass das ganze Spiel entschieden ist, sondern dass Leverkusen ja auch noch die Möglichkeit hat, wieder zurückzukommen. Gerade auch so in der Phase, ja, Mitte der ersten Halbzeit, was, glaube ich, noch, da ist ja im Prinzip noch alles drin. Und ja, war irgendwie so ein bisschen übertriebene Reaktion.
Ja, man hat den Eindruck, also die Schiedsrichterleistungen waren nie schlechter, So wird es zumindest, also so wird es zumindest verkauft, oder das ist so ein bisschen das Thema des Spieltags, dachte ich eigentlich. Oder so habe ich zumindest, so ist es bei mir angekommen. Und also das siehst du halt erst in der Zeitlupe, dass den Schürrle spielt.
Ja,
das ist denn halt die Zeitlupe hat halt der Gräfin nicht. Da sagt er danach auch noch, glaube ich, hat er auch gesagt, ja, in dem Fall hätte es geholfen. Ja, klar hätte es geholfen, aber sie haben sie halt nicht. Und dann kannst du entweder kannst du darüber diskutieren, ja, ist es sinnvoll, in der Situation einen Videobeweis anzuwenden, aber dann danach sich hinzustellen und manchmal brauchst du wirklich auch zwei oder drei Zeitlupen und dann zu sagen, ja, klare Fehlentscheidung, das ist, wie du schon gemeint hast, das ist ja ein Witz.
Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, es ist, glaube ich, auch deswegen noch ein bisschen schlimmer geworden, weil wir jetzt mittlerweile auch noch mehr Kameras in den Stadien haben. Also gerade diese Schürrle-Kampel-Szene, die haben wir ja in 5 oder 6 verschiedenen Einstellungen gesehen. Das hat es ja auch vor 3, 4, 5 Jahren auch noch nicht gegeben, sondern da hattest du vielleicht 1, 2 Einstellungen. Und dann, was halt auch auf der Medienseite, konnte man dann sagen, ja gut, war halt eine 50-50-Entscheidung, dann ist es halt so ausgegangen. Aber mittlerweile haben wir wirklich so viele Kameraeinstellungen auch, gerade rund um den Strafraum, auch durch die neue Torlinientechnologie gibt es ja auch nochmal schöne 2, 3 neue Kamerabilder und das ist vielleicht dann irgendwie so ein bisschen zu viel des Guten, was dann vielleicht auch wirklich solche Szenen in Gänze nach der 4. Zeitlupe auflöst, was dann zu solchen Aussagen führt wie krasse oder klare Fehlentscheidungen, obwohl man wirklich so viele, ja, Wiederholungen braucht, bis man sich zumindest als Außenstehender eine Meinung gebildet hat und wie sollen das dann diejenigen, die auf dem Platz stehen, dann wirklich verantworten? Das ist ein Unding.
Dein Kopfschüttler fehlt noch, Konstantin.
Meiner wäre dann die Schwalbenversuche, wie auch immer, der Bayern in der Schlussphase gegen Frankfurt. Da gab es 2, 3 Szenen. Die haben mir dann nicht so gefallen. Also man muss es dann natürlich nicht auf diese Art und Weise dann erzwingen.
Wie krass
ob, ist es nun, ob es nun direkt Schwalben waren oder ob man sich einfach sehr leicht fallen lassen hat, das kann man diskutieren. Das möchte ich auch gar nicht so bewerten, aber es kam mir doch schon dann so vor, dass die Bayern dann bei 0-0, weiß nicht, 15 Minuten vor Schluss, dann irgendwie so ein bisschen sich noch den Elfmeter erschleichen wollten. Und das finde ich eigentlich, hat die Mannschaft überhaupt nicht nötig. Viel zu stark dafür.
Ja, ich fand die Reaktion von, also die Reaktion von, wer hat gepfiffen, Siebert, oder? Daniel Siebert,
ja.
Ja. Auf die Robbenschwalbe, die war stark, also da wirklich keine Sekunde gezögert. Und auch da war natürlich ein leichter Kontakt da, aber da darfst du nie im Leben so abheben. Also das hat mich auch gestört. Also vor allem also,
die von Robben, ob es nun Schwalben sind oder ob man einfach zu leicht gefallen ist, darüber kann man noch diskutieren, aber wie gesagt, also es war doch schon, also man hat dann schon so im Hinterkopf, hatten die Spieler schon, ach komm, jetzt holen wir noch hier einen Elfmeter raus, den kann dann Müller reinschießen und dann ist gut.
Christopher schweigt.
Nee, ich meine, gebe ich ja auch Konstantin absolut recht. Ich meine, in der ersten Halbzeit war vielleicht eine Szene dabei, da wird Martinez ziemlich klar am Trikot gehalten, da gab es keinen Elfmeter, vielleicht war das so ein bisschen der Versuch, jetzt auf so eine Konzessionsentscheidung zu spielen, aber das war an der Stelle auch nicht nötig, vor allem wenn sich Robben nicht fallen lässt. Costa hat danach den Ball bekommen und hätte wieder gut in den Strafraum zurückpassen können, war in einer relativ aussichtsreichen Situation und dann verlierst du im Prinzip diese Chance oder diese Möglichkeit, dann noch den zweiten Ball dann in der Stelle zu verwerten. Das war an der Stelle eigentlich ziemlich dämlich.
Habt ihr Sprachperlen dabei heute? Zum Abschluss?
Noch. Ja.
Schön. Konstantin.
Ich nehme wieder ein Zitat unseres beliebten Hertha-Trainers Paul Dardai. Der sagte nach dem 1-4 eben gegen Gladbach, eventuell war die kalte Dusche nicht schlecht, so können wir das Gerede von der Europa League abhaken. Nachdem wir ihn jetzt schon über Männersauna philosophieren lassen, hören haben, ist es jetzt natürlich interessant, dass er jetzt über kalte Duschen redet. Ich hoffe, ich mache mir eigentlich Sorgen um das Wohl der Hertha-Spieler nicht, dass die sich dann irgendwie erkälten.
Paul Dardai hat eigentlich fast einen Stammplatz schon.
Ja, eigentlich, es sollte eigentlich in Weekly Dardai gehen.
Also. Sprachperlen Stammplatz. Hast du auch eine, Christopher?
Ja, jetzt haben wir schon so viel über Schiedsrichter gesprochen, dann lasse ich doch auch nochmal einen Schiedsrichter zu Wort kommen. Ich nehme Manuel Gräfes schöne Aussage nach dem Spiel, ich habe einen Fehler gemacht. Zeigt eigentlich, glaube ich, nochmal ganz schön, wie man auch, ja, in gewisser Weise nicht gelassen, aber doch, ja, mit einer gewissen Sorgfalt sich dann auch hinstellen kann und sagen kann, okay, die Szene ist jetzt nicht so gelaufen, da haben wir als Schiedsrichter gespannt, das nicht richtig bewertet, hätten wir vielleicht anders lösen können, aber dann auch in einem vernünftigen Ton vorgetragen und sich auch der Kritik dann in gewisser Weise gestellt und die ganze Szene gut aufgelöst. was dann auch der ganzen Situation eine gewisse Menschlichkeit verliehen hat, die ja vorher zum Beispiel Rudi Völler da an dieser Stelle hat vermissen lassen. Das hat mir sehr imponiert und sehr gut gefallen.
Ich nehme als Sprachfälle heute so einen kleinen Dialog, den es gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, nach dem Spiel Bremen gegen Dortmund auf der Pressekonferenz, als sich Thomas Tuchel bedankt hat, dass er immer gesagt hat, dass er immer gern nach Bremen kommt, weil er immer, ja, immer nett begrüßt wird und zwar das Spiel dann hitzig ist und die Mannschaft alles gibt, also Werder Bremen alles gibt, aber so von Rängen ist es ganz nett und von den Leuten dort, und das war eigentlich eine ganz witzige Pressekonferenz. Der Pressesprecher hat Thomas Tuchel dann gleich als nächsten Werder-Coach ins Gespräch gebracht, Viktor Skripnik war auch mit dabei, dann hat Tuchel noch irgendwie gesagt, habt ihr Streit momentan? Es war eben ganz locker und Tuchel, ja, Tuchel war anzumerken, dass er momentan richtig Spaß in der Geschichte hat, und das war finde ich recht schön. Das war der Vorcheck zur Fußball-Bundesliga. Wie jeden Montag mit Christopher Ramm von mirsein.de. Folgt ihm auf Twitter unter @ramc. Und das gleiche gilt natürlich auch für Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Er ist auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Danke euch beiden. Ich bin auf Twitter als @fetzi6 unterwegs. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.